Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich nur sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Aber du hast mit Manfred Kals auch mal über die Situation gesprochen dann, ne? Im Nachgang irgendwann?
Ja, du, kurioserweise hat Klaus ja dann nach Marseille, ist er ja dann nach Bordeaux gewechselt und wir haben dann auch uns irgendwann mal dann nach dem Training, Golfplatz sogar, glaube ich,
in Bordeaux
haben wir dann über die Sache gesprochen. Ich meine, Manny Kals ist ja auch der Schweiger, ne? Na, der ist ja auch, kommt jetzt auch nicht von der Kommunikation her, ne? Ja, gut, was sollte man da nachhalten? Der hat sich einfach blöd verhalten.
Wie Thomas das richtig gesagt hatte. Also das war schon so, wie man das, so, das gibt es ja im Fußball, dass man mal sagt, so, ich halte jetzt mal drüber oder ich, da fault man auch mal, aber dass er natürlich
das kann man ihm nicht unterstellen, aber dass er faul spielen wollte in der Situation, davon bin ich überzeugt, aber so ist Fußball halt, ist halt ein Zweikampfsport, ne, und ist ja auch schon ein paar Jahre her jetzt.
Jetzt sind wir schon wieder auf dem Golfplatz gelandet. Eine Leidenschaft ja von dir, das weiß ich, weil ich ja schon mal selber mit dir auf dem Golfplatz gewesen bin.
Ja, nein.
Ist schon so, oder?
Doch, ich mag eigentlich fast jeden Sport, wo man sich bewegen kann, sage ich mal. Und da ich ja auch jetzt nicht mehr laufen kann oder Fußball spielen kann, ist das halt ein toller Ausgleich. Und man könnte, das ist auch so ein kleiner Wettbewerb für mich selber, um sich zu verbessern. Und Golf ist ja halt auch ein, ich sage jetzt einfach mal, es ist ein Sport, manche sagen, es wäre kein Sport, wo man sich auch im gesetzteren Alter auch noch verbessern kann. Also ist das noch eine angenehme Art, die Freizeit zu verbringen. Aber Klaus ja auch, wir haben zusammen in Düsseldorf angefangen, weil 1979 gab es den ersten öffentlichen Golfplatz in Deutschland an der Lauswart am Rhein. Das war die erste öffentliche Anlage, weil sonst hat man ja keinen Kontakt zum Golf. Hubbelrad oder... waren ja elitäre Anlagen, wo man eigentlich nicht so ohne weiteres Golf spielen konnte. Aber da konnte man hingehen, hat seine 2 D-Mark bezahlt, hat einen Schläger bekommen. Die haben einem erklärt, was man machen darf und was man nicht machen sollte. Ne, ein bisschen Etikette. Und dann haben wir da gespielt. Da waren wir so ein Grüppchen, ne? Da haben wir immer da gespielt, haben nach dem Spiel dann an der Bude dann eine Frikadelle gegessen. Das war eine tolle Sache. Aber dann, gut, dann bin ich danach nach Kaiserslautern gegangen und dann war dann auch Golf erstmal vorbei. Ich weiß gar nicht, hast du noch dann auch, das war unproblematisch damals, ne, der Zugang zum Golf. Ne? Sonst wäre man nie dann beim Golf gelandet. Ne?
Würdet ihr beide sagen, dass Golf wirklich demütig macht? Sagt man immer so schön.
Wie, ach ja, demütig, ja, man meint, gut, wenn man man muss in eine andere Welt einsteigen, also weil im Fußball, glaube ich, da können wir schon Da wissen wir schon, was wir mit dem Spielgerät, was wir damit machen. Ne, das ist also, ich glaube, das geht nicht in die Richtung Zufall, sondern das hat man einfach gelernt. Und Golfen, wir haben es spät angefangen so und da stößt man an Grenzen. So, und dann man kann sehr viel mit dem Ballgefühl, was man eben aus dem Fußball natürlich entwickelt hat, kann man machen, aber trotzdem stößt man an Grenzen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man mal gut spielt und dann am nächsten Tag wieder katastrophal, also das ist schon, in dem Sinne muss man darf keine zu hohen Erwartungen haben, aber auch da gilt, durch Training wird man nicht schlechter.
Nee, man sagt ja, dass nach Stabhochsprung die zweitschwerste Sportart. Ja, aber es gibt auch, glaube ich, ich kenne keine Beschäftigung oder Sport, wo man so viel Zeit investiert und wo man so wenig Erfolgserlebnisse hat, ne? Na, das ist wirklich so, ne? Wenn man Erfolgserlebnisse von seinem Handicap spielt, ne? oder wie gesagt, ne? weil es passiert so viel in einer Runde, also auf unserem Leistungsniveau. Gut, da gibt es ja das Handicap, da gibt es ja dann auch noch Unterschiede, aber trotzdem, das ist wirklich wahr, wie viel Zeit man da verbringt und man hat relativ wenig Erfolgserlebnisse. Aber trotzdem, das macht den Sport eigentlich dann auch wieder also interessant, sonst würden wir ihn ja auch nicht spielen.
Ich kann mich beide fluchend vorstellen auf dem Golfplatz. Euch beide, muss ich sagen.
Ich bin total gelassen inzwischen.
Ja.
Ich betone inzwischen. Also nein. Ich weiß, dass ich also in den Anfängen, da sind schon einige Schläger durch die Luft geflogen. Ja, das ist. Aber ja. Da bin ich drüber weg.
Ja. Man muss einfach seine Schwäche akzeptieren, ne?
Genau.
Nein, überhaupt. wie gesagt, ist ja ein schöner Sport und er ist auch jetzt nicht mehr elitär. Ne? Ich meine, kostet auch nicht mehr so viel Geld. Ich meine, jeder, der jetzt hier mit dem E-Bike rumfährt, der gibt mehr für sein E-Bike aus, als wir im Jahr fürs Golfen ausgeben. Also das ist jetzt auch für fast jeden oder für jeden erschwinglich. Das hat sich schon
geworden, ja.
Ne? Hat sich schon geändert, ne? Dieser Sport.
Der Thomas ist nochmal zurückgekommen zur Fortuna und hat nochmal gespielt. War das bei dir irgendwann mal in deiner Karriere, hat das irgendwie nochmal eine Rolle gespielt, dass das wo du gesagt hast, jetzt könnte der Zeitpunkt sein, oder hat das nie irgendeine Rolle gespielt bei dir?
Nee, hat sich so nicht ergeben, aber weil auch dann die Fortuna nicht die Rolle gespielt hat. Ne? So, dass ich auf einem Niveau hätte dann wechseln können, dass man sagt, so jetzt steigt man da ein. Wie gesagt, ich habe ja das Glück gehabt, eben in Top-Mannschaften ja auch in Frankreich gespielt zu haben, mit Marseille und dann anschließend mit Bordeaux. Und dann der Wechsel zurück in die Bundesliga, der eigentlich überraschend kam. Eigentlich wäre meine Karriere noch so 3, 4, 5 Jahre in Frankreich weitergegangen, aber Bordeaux ist dann plötzlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und dann kam die Anfrage vom früheren Fortuna-Trainer Otto Rehhagel, der gesagt hat, also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass du bei Werder spielst. Und so, von daher war dann der Wechsel zu Werder. Und auch da eben habe ich das Glück gehabt, eben auf ganz hohem Niveau zu spielen. Ich war 3 Jahre bei Werder und im ersten Jahr sind wir Pokalsieger geworden, im zweiten Jahr Europapokalsieger und im dritten Meister. So, und dann war es auch vorbei. Dann war nicht mehr das Thema, also jetzt nochmal zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob es sogar mal, ich glaube sogar, dass das ganz kurz war, das sogar nochmal ein Thema, eben nach dem letzten Jahr Werder nochmal. Aber das war wirklich, bei mir ging es auch nicht mehr. Mein Knie war wirklich dann auch so, dass da eigentlich die Alternative wirklich nicht mehr bestand zum Aufhören. Nee, also von daher, Fortuna war dann für mich als Aktiver keine Option.
Aber du bist wieder gekommen als Trainer,
ja.
Nämlich 98, 99.
Ja.
Und bist dann im April 99 entlassen worden. Kann man das sagen, bei der Fortuna ging es damals wirklich drunter und drüber?
Drunter und drüber ist vielleicht übertrieben, aber es war vielleicht nicht der richtige Moment, um hier zu beginnen. Ich habe ein Jahr vorher habe ich meine Trainerlizenz gemacht und ich hatte etwas vorher hatte ich dann auch mit Verantwortlichen der Fortuna gesprochen, weil mein ursprünglicher Plan war eben auch als Manager direkt einzusteigen und ich hatte auch ein Konzept, hatte auch einen Trainer, den ich mitgebracht hätte, eben wie wir es gemacht hätten. Und das war aber
auch so, gewesen.
Nee, kann ich nicht verraten. Darf ich auch im Nachhinein nicht verraten.
Schade.
Und ist aber jemand, der im Fußball lange tätig war. So, und das war aber aus finanziellen Mitteln war das.
Die waren
also
nicht da.
Die Mittel waren nicht da. Dann war es so, dass ich da eigentlich einen Haken dran gemacht habe. Und dann kam die Fortuna wirklich kurz vor der Saison. Das war unmittelbar vor Beginn der Saison. Sagte, ja, wir, du musst das machen, ne? Als Trainer. Ne? Und puh, ich hatte für das ZDF hab ich die WM gemacht in Frankreich und als Co-Kommentator und ich war im Grunde nicht vorbereitet. So, aber die Fortuna wollte das unbedingt und ich habe dann auch viele gefragt, unter anderem auch Dietrich Weise. Kommt Dietrich Weise nochmal ins Spiel und er sagte, mach das, das ist ein guter Einstieg, ne, wenn du das machen willst, dann ist das ein guter Einstieg, auch wenn das vielleicht jetzt schwierig erscheint. So, und dann habe ich das ja mit Gerd Zewa als Co-Trainer dann auch gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben auch wirklich zwischendrin gut gespielt, aber wir haben zwischendrin auch schlecht gespielt, das muss man auch sagen. So, und die Umstände bei der Fortuna waren, aber es war eine unruhige Zeit. Ottens war damals Präsident, hat dann aufgehört, dann kam Achenbach als Präsident und es ging so ein bisschen drunter und drüber, ja, das kann man so sagen. Aber viel entscheidender war eigentlich auch in der Nachbetrachtung war, dass ich oder in dem Zusammenhang auch mit Gerd Zewa, dass wir eigentlich sehr blauäugig oder naiv an die Sache rangegangen sind. Also da hat nur das Herz gesprochen. Wenn man sich seine Mannschaft nicht zusammenstellen kann und dann eine Gruppe übernimmt und dann hofft, dass es geht, ja, dann ist das schon einigermaßen naiv. Aber trotzdem haben wir im Pokal gute Spiele gemacht, aber leider in der Rückrunde hat es nicht so funktioniert. So, und dann war die Entlassung, das war eine große Enttäuschung, aber auf der anderen Seite auch nachzuvollziehen. Und für mich persönlich, so ist das ja im Leben. Manchmal ergibt sich aus Enttäuschungen oder aus, aus, aus Dingen, die nicht so gut laufen, ergeben sich eben ungeahnte Möglichkeiten. Und für mich war es erstmal eine Riesenerfahrung, die mir natürlich hinterher in Bremen in der Zusammenarbeit mit Thomas Schaaf unheimlich geholfen hat. So, und wäre ich weiterhin Trainer bei Fortuna gewesen, hätte ich niemals das Angebot von Werder Bremen bekommen. So, und ja, was sich daraus ergeben hat, das weiß man. So, und von daher schaue ich da auch gar nicht so mit Ärger oder verbittert zurück, sondern das war einfach, die Voraussetzungen waren so und trotzdem war es ein guter, da hatte Dietrich Weise absolut recht, das war ein guter Einstieg. Das war auch für mich, ich war eigentlich in meiner Karriere eigentlich immer vom Erfolg verwöhnt und die Dinge liefen eigentlich immer so, wie ich mir das erhofft habe und da gab es mal einen auf den Deckel. Ne? Das kann dann im Leben auch nicht schaden, ne? Wenn man das dann auch lernt.
Bevor wir zu der Bremer Zeit gleich kurz kommen, es gab eine Geschichte, ein Trainingslager in Walchensee, die er damals gemacht hat, wo es hieß, dass den Spielern nahegelegt wurde, nicht mehr mit der Bild-Zeitung zu sprechen und mit den Reportern, weil die denen das Wort im Mund umdrehen. Erstmal, kannst du dich noch daran erinnern, ist das so gewesen?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, aber das ist... Ja.
Du möchtest es auch nicht ausschließen?
Ich will das auch nicht ausschließen, aber eigentlich im Fußball gibt es Mechanismen, die waren damals so, wie sie heute sind. So, wenn man nicht den Erfolg hat, dann sind die Berichte eher negativ, das ist so. Dann ist man dann auch oft auch nicht zufrieden mit der Berichterstattung. Deswegen kann ich das also auch nicht ausschließen. Aber nee, das war trotzdem das war trotzdem eine gute Zeit. Und auch so im Austausch mit den Fortuna-Fans und so, das war, die fanden das toll. Aber leider haben wir den Erfolg nicht gehabt. Und leider ist die Fortuna ja dann auch anschließend abgestiegen. So, das kam ja auch nicht von ungefähr. Wir hatten einfach, die Mannschaft war vielleicht dann auch nicht gut genug. So, aber wir haben, ich glaube sogar, das war einige Spieler. Wir hatten einen Spieler wie Iglitare zum Beispiel in unseren Reihen, der hinterher eine große Karriere gemacht hat und bei vielen guten Clubs gespielt hat. Also ich glaube, dass wir einige Spieler schon weiterentwickelt haben. Ich glaube, dass wir damals schon auf hohem Niveau trainiert haben. Vielleicht manchmal auf zu hohem Niveau. Das war auch vielleicht ein Problem damals, wenn man immer erste Liga gespielt hat, dann in der zweiten Liga, dann vielleicht die Erwartungen vielleicht etwas zu hoch zu schrauben. So, das alles Dinge, die man nur in der täglichen Arbeit dann erfahren kann, erspüren kann, erlernen kann. Und deswegen ist ich sage es nochmal, war das eine Zeit, die trotzdem absolut in Ordnung war.
Ich möchte mal ganz schnell den Bogen, eine ganz aktuelle Phase halt dann spannen, weil ja gerade das Verhältnis zwischen Bild-Zeitung und Fortuna auch nicht zum Besten bestellt ist. Vielleicht von beiden, weil Thomas, du warst ja auch im Vorstand von der Fortuna jahrelang gewesen. Mhm. Hätte sich die Fortuna in dem Moment, als das passiert ist, als dieser Ausschluss kam, vorher vielleicht positionieren müssen, um zu sagen, natürlich wird dieser Antrag angenommen und zur Abstimmung gestellt, aber die Leute überlegt genau, was bewirken kann.
Also vielleicht das vorweg, bitte. Das ist keine Veranstaltung des Vorstands. Also der Vorstand, in dem ich bin, hat bei dieser Veranstaltung nicht das Wort. Also wir können bei dieser Veranstaltung jetzt nicht sagen, also so und so muss dieser Antrag behandelt werden. In der Vergangenheit sind Anträge, glaube ich, auch teilweise anders behandelt worden, beziehungsweise hat man einen Hinweis gegeben, das ist in dem Falle nicht geschehen. Ich verstehe total die Verärgerung einiger Fans. Ja, das ist, manchmal hat man das Gefühl, dass man das Negative da doch zu sehr in Vordergrund gestellt hat. Auf der anderen Seite, ich muss es professionell sehen. Das gehört zu unserer Arbeit dazu und wir, zu unserer professionellen Arbeit gehört eben, dass wir auch täglich auch den Journalisten, egal ob das jemand von der Bild-Zeitung ist, ob das jemand vom Kicker ist oder von anderen Zeitungen, zur Verfügung stehen. Das ist unsere Pflicht und da müssen wir uns auch mitteilen und da muss man auch versuchen, eben zu informieren und eben auch dann hoffentlich zu erreichen, dass das objektiv berichtet wird. So, und dann gibt es, das ist leider keine, das ist oft subjektiv. Man selber fühlt sich immer sehr viel schlechter behandelt, als vielleicht die Gegenseite das sieht. Also von daher, glaube ich, ein bisschen mehr Gelassenheit hätte uns in der gesamten Geschichte, glaube ich, gut getan. Und das beste Mittel ist eben gut Fußball zu spielen, ne? oder Erfolge einzufahren. Dann geht vieles einfacher. Grundsätzlich, um das auch zu sagen, was ich mir wünsche bei der Fortuna ist einfach, dass wir insgesamt einfach eine viel positivere Grundstimmung bekommen, eine positivere Haltung der Fortuna gegenüber. Bei den Fans, bei der Bevölkerung schlechthin, bei den Medien. Ja, weil wir brauchen diese Unterstützung. Wir brauchen auch mal so diesen kleinen Schubser, dass man eben sagt so, dass hier, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und das wünsche ich mir, aber ansonsten muss man sich eben auch mal mit einer schlechteren Berichterstattung und mit der man auch nicht so zufrieden ist, da muss man sich eben mit Argumenten entgegenstellen und das ist meine Einschätzung der Sache.
Thomas, wie hast du das von außen wahrgenommen?
Es ist immer schlecht, wenn man einen Medienpartner, sage ich jetzt mal, ausschließt. Ist nicht professionell. Es tut halt auch manchmal weh, sage ich mal, als Vorstand oder als Vereinsmitglied dann auch die Kritik zu lesen. Vielleicht auch nicht berechtigt. Ich meine, man muss sagen, dass natürlich die Leistungen der Mannschaft in den ersten Spielen nicht überzeugend waren. Das war wirklich schwere Kost, die sie uns angeboten haben. Da besteht kein Zweifel. Und dann weiß man auch, wie diese Medien arbeiten, dass sie auch einen Auftrag haben, ne? Die Journalisten auch einen Auftrag haben. Ne? Die versuchen zu polarisieren und was natürlich auch manchmal unter die Gürtellinie geht. Ne? Und dann ist es gut, wenn man dann nicht die Schotten ganz zumacht, sondern immer noch den Austausch, die Kommunikation sucht. Man sieht jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die Berichterstattung jetzt ist in der Bild-Zeitung, ich habe sie jetzt nicht gelesen, die letzten Spiele, ist ja eine Entwicklung da. Es wird wieder ein ganz anderer Fußball gespielt, ne? Und man ist voll auf Kurs. Der Verein wurde ja ein bisschen belächelt, wie dann Klaus, nachdem er dann auch hier mit in die Verantwortung gegangen ist, dass er gesagt hat, wir müssen Ziele vorgeben und unser Ziel kann nur sein, aufzusteigen. Ne, das war ja dann, nach den Leistungen war das ja schon eine mutige Entscheidung. Aber gut, wenn man Absteiger ist und in der zweiten Liga spielt und man hat auch die gewissen finanziellen oder den gewissen Rahmen, dann muss es einfach das Ziel sein, ne, um auch das Umfeld ein bisschen zu elektrisieren und auch vielleicht auch die ganze Mannschaft, nicht nur die Spieler, sondern auch das ganze Team um die Mannschaft herum oder die ganzen Vereinsleute, dass sie nicht in so einen Tiefschlaf verfallen. Ne? Dass man, hallo, was ist hier los? Wir müssen daran arbeiten, ne? dass man die Leute auch zeigt, wir glauben an euch und wir haben die Möglichkeiten, daran müssen wir arbeiten. Und wie gesagt, im Moment sieht es ja jetzt auch wieder von der Tendenz her positiv aus.
Ja, vielleicht zu dem Thema nochmal. Es ging ja nicht in erster Linie nur um die reine sportliche Berichterstattung, sondern man hatte eben auch ein paar andere Themen auf der Agenda. Ich glaube auch, dass sowohl die Behandlung einiger Personen, insbesondere auch des Trainers, so, dass das schon grenzwertig war. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass wir, und damit kann man das, glaube ich, auch abschließen, dass wir eben unseren Professionalismus eben unter Beweis stellen, dass wir da niemanden ausschließen wollen und die Arbeit läuft und wir versuchen einfach durch gute Arbeit, durch Entwicklung im Verein, die sichtbar ist, eben darüber zu überzeugen und dann wird man auch darüber berichten müssen.
Gehen wir noch ein bisschen zurück. Du hast gerade es schon mal angedeutet, etwas Schlechtes, in Anführungsstrichen, weil du hast ja gar nicht so schlecht gesehen, aber deine Entlassung bei der Fortuna führte dann dazu, dass du auf einmal eine ganz neue Aufgabe angeboten bekommen hast, nämlich bei Werder Bremen konntest du Nachfolger von Willi Lemke werden. Und dann fängt ja eine Zeit an, wo man ja wirklich sagen kann, das ist ja fast wie ein Märchen eigentlich gelaufen, ne? Weil bei Werder Bremen, da ist ja eigentlich fast alles optimal verlaufen aus sportlicher Sicht, oder?
Ja, von außen betrachtet schon. Ne? Es ist eigentlich das passiert, was ich vorher ja schon machen wollte. Deswegen habe ich das ja eben auch gesagt. Ich bin Trainer, ich habe den Fußballlehrer die Lizenz gemacht. Natürlich, um die Möglichkeit zu haben, Trainer zu werden. Aber mein erster Gedanke war, dass ich das auf der anderen Position eigentlich noch stärker beeinflussen kann. So, und die Gelegenheit habe ich dann in Bremen bekommen. Nochmals, obwohl mir die Arbeit als Trainer unheimlich viel Spaß gemacht hat, aber da diese Gelegenheit so zu bekommen, so, das war außergewöhnlich. Hatte natürlich auch mit meiner aktiven Zeit bei Werder zu tun. So, und da war natürlich dann eine Konstellation, Nachfolger von Willi Lemke. Also schon
eine Hausnummer.
Ja. Und Werder auch in einer schwierigen Phase. Dann an meiner Seite Thomas Schaaf, auch als Anfänger, der auch gerade erst die Mannschaft übernommen hatte. Also von daher war das war im Nachhinein auch ein Hochrisiko, um das mal so zu sagen. So, aber Bremen ist eben ja in gewisser Weise auch etwas anders und auch etwas entspannter in vielen Dingen. Und von daher habe ich da an der Seite von wirklich erfahrenen Leuten in der Geschäftsführung oder im Vorstand, habe ich da auch eine Menge lernen können. Und glaube, dass eben die Zusammenarbeit mit Thomas Schaaf vom ersten Tag an einfach so optimal war, dass wir uns sehr gut ergänzt haben. Und wir haben dann einfach am Anfang auch sehr viele richtige Entscheidungen getroffen. So, dass man nicht immer der Cleverste ist und der mit dem Blick für alle Dinge, das muss ich, glaube ich, gar nicht erklären, dass man auch ein bisschen Glück haben muss, das ist auch klar. Aber viele Dinge, die wir uns einfach vorgestellt haben, wo wir gesagt haben, Mensch, so sollte das aussehen. Wir haben uns die Mannschaft angeschaut so, und haben gesagt, Mensch, da und da und da auf den Positionen müssen wir uns verbessern und müssen das verändern. So, das haben wir dann auch gemacht und haben das Glück gehabt, dann die richtigen Spieler auch zu bekommen. Unter anderem zum Beispiel Claudio Pizarro. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Transfer, den ich gemacht habe. So, das hat natürlich unheimlich geholfen. Und wenn dann, ja, und dann hat er das hinterher mit jedem Transfer, den man auch, wo man richtig liegt, kriegt man da auch hinterher natürlich eine unheimliche Sicherheit und wagt Dinge, die man vielleicht aus einer schwachen Position heraus dann auch gar nicht macht. Und so haben wir dann zwischendurch auch verrückte Dinge gemacht. Julius Cäsar zum Beispiel zurück aus der Rente zurückgeholt, wenn man so will. Und der war ein Jahr lang war der ein ganz wichtiger Abwehrspieler. Und das kriegt dann hinterher so eine Dynamik. Und das ganze Umfeld, die Spieler, das Umfeld, alle glauben an die Sache und das
Ailton, ne, auch, ne?
Ailton,
der ja auch
ganz, ganz viele, ja.
Ob das Mikro,
der war ja auch ein schwieriger.
Ja, aber
es geht ja,
war,
ja,
ob das Diego, ob das Özil, ob das Mertes,
ja, also, ob das Frings, den man zurückgeholt hat und ja. die Liste ist eigentlich
ja.
noch sehr viel länger. Ismael, sehr, sehr viele Spieler, die wir wirklich in Bremen haben besser machen können. Und dann natürlich unheimliche Erfolge haben feiern können. Das ist, ich glaube, 6 Jahre waren wir hintereinander in der Champions League. Pokalsiege, Europapokal-Endspiel. So, das ist, aber das Wichtigste war eben, ja, Spieler zu finden, die sich Werder leisten konnte. Miroslav Klose fällt mir in dem Zusammenhang auch ein. Auch ein ganz wichtiger Transfer, die man sich leisten konnte. Die konnte man sich nur leisten, weil sie eben auf irgendeine Art und Weise vorher nicht so performt hatten. Also den da und dann zu sagen, so, bei Werder seid ihr richtig und da könnt ihr euch entweder wieder zurück in eure Verfassung kommen oder besser werden. So, und das war eigentlich das Geheimnis, die Spieler besser zu machen. So, und das ist auch, wenn wir mal ein Stück weg von Werder gehen und zu Fortuna gehen, das ist auch die große Aufgabe, die wir hier haben. Auch Spieler zu finden. Wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die Mittel, um die besten Spieler zu holen, wo man sagt, so, das stimmt alles. Er ist jung, talentiert, aber trotzdem schon so weit, dass er das alles bringen kann. Also alle Häkchen macht man dran. Die können wir uns nicht erlauben. Wir müssen sehen, wo ist ein Spieler, der irgendwo hat er mal einen Hänger gehabt in seiner Karriere. So, und den müssen wir zu uns holen und müssen den hier bei uns besser machen. Das ist eine große Aufgabe.
Die auch manchmal Geduld erfordert, gerade auch von außen.
Ja, wir sind ja im Prinzip alle ungeduldig, weil wir leben ja von Woche zu Woche. Manchmal jetzt leben wir von Sonntag auf Mittwoch. So, und da ist Geduld ja nun jetzt nicht das, was da am stärksten ausgeprägt ist. Aber was wir schaffen müssen, ist, dass wir uns diese Zeit nehmen. Ne, das ist immer, es wird dann gesagt, ach ja, die reagieren nicht und so, aber wir müssen den Spielern Zeit geben. Wir müssen der Mannschaft Zeit geben, um sich zu entwickeln und müssen aber trotzdem erstmal jeden Tag dran sein und müssen sehen, dass wir daran arbeiten, dass wir das, was eben nicht so gut läuft, dass wir das schnell verbessern. Aber trotzdem kann ich nicht nach 2 Wochen oder nach 4 Wochen, kann ich nicht alles in Frage stellen. So, und das war natürlich bei Werder Bremen, war das gelebt. Da konnte man das auch sehr gut erklären. Ich glaube, dass das bei Fortuna nicht gelebt wurde über viele, viele Jahre. So, und das müssen wir wieder zurückkriegen. Wir müssen ein bisschen unaufgeregter werden. Wir müssen auch ein bisschen mehr Souveränität bekommen. Dass wir einfach sagen, wir sind von unserem Weg, sind wir überzeugt. Wir müssen uns trotzdem überprüfen, ob der Weg auch der richtige ist. Aber wir dürfen uns nicht von außen bedrängen lassen oder uns hetzen lassen und uns über zu vorschnellen Entscheidungen drängen lassen. So, und das sehe ich als große Aufgabe hier an, dass eben aus der Erfahrung heraus, die ich bei Werder gemacht habe, aber auch bei Wolfsburg gemacht habe, das ein ganzes Stück weit eben bei der Fortuna eben mit einzubringen.
Thomas, während der Klaus in Bremen dann sehr, sehr erfolgreich war, bist du 2002 angefleht worden, möchte ich mal fast sagen, doch bitte einen Job bei der Fortuna zu übernehmen.
Irgendwie zu ja, ein Job war es ja nicht. Das war ja Werner Sesterhen, der ja da das Heft nochmal in die Hand genommen hat, weil Fortuna lag ja am Boden und sollte dann mithelfen, wieder da so eine positive positives Image wieder in der Öffentlichkeit zu erreichen. Ne, und das kam ja dann auch, parallel kam ja dann auch hier der Stadionbau, Erwin, der sich ja da auch eingesetzt hat. Und wenn man so ein Stadion baut, braucht man natürlich auch eine Mannschaft, die da drin spielt. Ne, man kann sich nur so ein Stadion hier hinsetzen und die Mannschaft spielt dann in der Oberliga. Das passt nicht zusammen. Und dann wurden ja auch große Anstrengungen, was heißt große Anstrengungen gemacht, dann die Mannschaft dann halt auch wieder in andere Ligen zu bekommen. Dann kam ja Thomas Berthold, ne, das war ja, ich glaube vom Walterbau war das ja damals ein Konstrukt, der dann engagiert worden ist und wurde dann ja auch Manager. Der war ja ein Jahr hier, aber wir sind aufgestiegen. Ja, und so bin ich dann halt mit in den Vorstand gerutscht. Und dann kam ja dann auch, weiß ich wie heute, dass ich mit Wolf Werner im Landtag zusammensaß mit Werner Sestern und haben Wolf Werner verpflichtet als Trainer. Er war ja in Bremen, zu deiner Zeit war er
als,
ja...
Als Manager.
War ja zu der Zeit war ja Nachwuchsleiter, ne? Nachwuchsleiter, ja. Nein, und ist dann zur Fortuna gekommen. Und dann haben wir ja, Uwe Weidemann war Trainer, das war auch eine kuriose Entlassung eigentlich, weil wir standen, glaube ich, waren Erster oder Zweiter und haben Uwe Weidemann dann doch dann...
Ja, war auf jeden Fall oben mit dabei.
Wir waren oben dabei und haben den dann, und dann kam ja die Ära Norbert Meyer. Mhm. Ne, ist ja der Norbert ist ein Trainer geworden und haben dann eigentlich auch mit wenig Mitteln, ne, mit geringen Mitteln, haben wir dann auch den Durchmarsch dann mehr oder weniger geschafft.
Aber das A und O war genau das, was Klaus gerade gesagt hat, es war Ruhe. Ne?
Ja, wir waren ein gutes Team, Peter Friemuth als Präsident oder Vorstandsvorsitzender, Paul Jäger, dann Hermann Tecklenburg, meine Person, aber wir haben, jeder hatte seine Aufgabe. Ja, es war Ruhe und Kontinuität. Gut, dann hat natürlich auch noch der OB eine große Rolle gespielt in dem ganzen Konstrukt, ne, mit dem Stadion und so weiter. Aber es war wirklich Ruhe und muss man sagen, Norbert Meyer hat eine hervorragende Arbeit gemacht. Im Nachhinein, im letzten Jahr, wo wir dann abgestiegen sind, muss man sich auch als Vorstand hinterfragen, haben wir dann doch den Zeitpunkt verpasst, da zu handeln. Aber wie gesagt, er hat durch die Jahre davor hat er doch so einen Vertrauensbonus gehabt bei uns, dass wir das einfach nicht gesehen haben, ne? Dass man handeln musste. Ist meine Meinung. Weiß nicht, wie die anderen das sehen, die anderen Vorstandsmitglieder zu der Zeit. Und dann sind wir leider unnötigerweise nach einer super Hinrunde, ne? Da hatten wir ja, weiß ich glaube ich nicht, 21 Punkte. Wahnsinn. Und dann war das Knackspiel Rückrunde gegen Augsburg. Die hatten glaube ich 8 oder 9 Punkte und die haben wir dann wieder zum Leben erweckt. Ne? Giefer,
2:3 verloren,
die ja. Kuriosen Tore von Fabian, ne? Ne, wie heißt er?
Fabian Giefer,
ja. Fabian Giefer, ne? Dann, das war schon kurios. Ne? Ich glaube, wenn wir das nicht verloren hätten, wären wir da nie mehr da unten reingekommen. Aber das war dann ging es dann abwärts. Ne?
Aber ich sag mal, unnötige Abstiege kann die Fortuna ja. Also nur das ist.
Ja gut, das heißt, was ist unnötig, aber das hat dann sportlich auch nicht mehr gepasst. Ne? Das war das einfach.
Ihr seid dann 2013 eben, war ja der Abstieg da. Wolf Werner hat dann aufgehört als Manager. Ja. Ist das richtig, dass du das gerne geworden wärst dann damals, Manager bei der Fortuna?
Ich hätte mir das vorstellen können damals, aber wie gesagt, ich habe dann aufgehört, weil ein paar Sachen haben mir nicht gefallen und ich habe es ja ehrenamtlich gemacht. Das war ja, ich war ja nicht angestellt bei der Fortuna, habe kein Geld dafür bekommen, eine geringe Aufwandsentschädigung. Und dann habe ich gesagt, muss ich mir das antun, weil ich war ja auch in der Firma engagiert, mittelständisches Firma, wir hatten 40 Angestellte, da musste ja auch ein bisschen Arbeit getätigt werden, also das war auch nicht so einfach. Und ja, dann habe ich gesagt, ne, das tue ich mir nicht an und habe dann gesagt, ich trete zurück.
Na, aber du bist nicht im Unfrieden mit der Fortuna?
Ja, das war keine angenehme Situation, aber es hängt jetzt mit dem Verein nicht zusammen, aber mit den handelnden Person, Aufsichtsrat und so weiter, mit den Leuten hing das schon zusammen. Also ich bin jetzt da nicht freudestrahlend, habe ich diesen Schritt dann getätigt. Ne? Aber gut, dann muss man auch mal eine Entscheidung treffen. Und ich will ja auch noch mal in den Spiegel gucken. Ich bin jetzt keiner, der da irgendwelche Klinken putzt oder irgendwelche Leute da nach dem Mund redet. Nur, dass ich da weiter da im Vorstand meinen Stuhl da besetze. Wie gesagt, das war ja auch nicht mein Job. Es war ehrenamtlich, aber es ist eine Menge Zeit draufgegangen und ja, dann war das Kapitel Fortuna dann erstmal beendet.
Aber diese mittelständische Firma, da bist du auch nicht mehr dabei, ne?
Wir haben dann vor 6 Jahren haben wir dann die Firma veräußert.
Das heißt, du hättest ja Zeit.
Ja klar, Zeit habe ich. Ich bin natürlich nicht Privatier, ich mache natürlich nur einige Sachen, aber von der Zeit her wäre es stemmbar. Ne? Wie gesagt, ich habe ja dann auch noch, bin dann noch mal Vater geworden, habe noch eine junge Tochter von 6 Jahren. Die
muss auch man, ein bisschen Zeit haben.
Die muss man auch, da ist auch ein bisschen Zeit. Also das ist auch schön, wenn man sieht, dass sie, wie sie aufwächst und dass man sich darum kümmert. Also von daher, aber wie gesagt, von der Zeit her
wäre es kein Problem. Jetzt muss ich fragen, die liegt ja auf dem Tisch, die Frage hier. Ist denn ein Comeback der Alofs Brüder bei der Fortuna nochmal irgendwie etwas, was ein Thema werden könnte? Klaus.
Thomas hat es eben schon anklingen lassen, dass wir eigentlich, wir haben so Prinzipien, die viele nicht teilen, die aber für uns von großer Bedeutung sind und dass wir da sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, jetzt auch, ich habe jetzt die Verantwortung hier übernommen, das war keine einfache Entscheidung, aber ich habe gesagt, ich mache das. So, und da ist mein nächster Schritt in der Verantwortung, ist nicht der, jetzt zu sagen, jetzt muss mein Bruder auch kommen. Ich bin überzeugt davon, dass er der Fortuna helfen könnte. Aber das wird die Zukunft zeigen. Das ist also hier, ich glaube, dass hier erstmal ein paar Dinge, dass wir einfach sehen müssen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass wir gute Voraussetzungen haben, so wie wir jetzt auch von der personellen Besetzung sind. Das erscheint mir zukunftsträchtig. So, und da muss man sehen, wenn wir dann nächste Schritte gehen, dann muss man sehen, in welcher Form das dann Sinn machen kann. So, und dann schauen wir mal.
Ne, das war jetzt kein Angebot, ne?
Das ist so ein bisschen.
Es ist ja oft ist es ja gar nicht so, dass es Familienunternehmen sind, aber es ist ja sehr häufig so, dass Menschen in eine Verantwortung kommen und dass dann sehr schnell das Umfeld dann auch bestückt wird mit eben Weggefährten oder wie auch immer, mit denen man oft zusammengearbeitet hat. So, wenn das für die Sache gut ist, kann man da gar nichts Schlechtes daran finden. Nur meistens kostet es dann auch erstmal Geld, ne, weil andere dann eben auch mal die Position verlassen müssen. So, und da ist man in einer sehr großen Verantwortung. Und da fühle ich mich auch in einer unheimlichen Verantwortung, hier eben auch Personalentscheidungen oder Entscheidungen, die Geld kosten, eben sehr vorsichtig eben anzugehen und da nicht unverantwortlich damit umzugehen. Ich glaube, das kann sich die Fortuna gar nicht erlauben, wenn man auf die finanzielle Situation schaut. So, aber alles, was helfen kann, die Fortuna weiterzubringen und uns wieder in die erste Liga zu bringen und eventuell mal wieder in der ersten Liga zu etablieren, vielleicht auch mal wieder in Richtung internationalen Wettbewerb zu gehen, das sind ja alles nach und nach in weiter Ferne, aber das sind ja alles die Stufen, die man gehen könnte. So, und dafür muss man dann alles tun. So, und wenn man dann auf Menschen zurückgreifen kann, von denen man überzeugt ist und von denen man vor allen Dingen, dem man vertraut. Weil das ist auch in einem Konstrukt Verein oder Club ist das, glaube ich, von ganz großer Bedeutung, dass man eben in den meisten Dingen, du hast ja auch gesagt, in der Vergangenheit hat es funktioniert, weil man ein Team war.
Auf jeden Fall.
Das ist die Voraussetzung, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern dass man miteinander arbeitet. So, und deswegen will ich das überhaupt nicht ausschließen.
Ja. Wem mehr vertrauen als den Bruder?
Das sowieso. Da sind wir eben gar nicht zugekommen. Wenn man das Glück hat, eben Profi zu werden, Fußball zu spielen, in tollen Mannschaften zu spielen, so, dann gibt es eigentlich nur noch eine Steigerung, das ist dann das mit dem Bruder zu machen. Weil das einfach weil man sich so aufeinander verlassen kann, wie man das, glaube ich, mit keiner anderen Person kann. Und das ist ein unheimliches Privileg. Ne? Und ich glaube, dass das eben auch in allen anderen Lebensbereichen genauso ist.
Ja, nee, wie gesagt, was der Klaus gerade sagt, es muss einen Sinn machen. Und die Verpflichtung oder Engagement jetzt vom Klaus, das war ja das Beste eigentlich, was die Fortuna machen konnte. Er hat es ja eben aufgezählt, sein Werdegang, Spieler bei Fortuna, Manager, Erfolge, Erfahrung. Und wenn man sowas nicht nutzt, dann wäre die Fortuna wirklich, hätte sie einen Fehler gemacht. Ne? Und man darf jetzt auch nicht so kurzfristig sein, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt den Aufstieg haben, der Klaus ist jetzt da, jetzt muss es laufen, sondern es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Ne? Und da gehört dann halt auch eine Führungscrew oder eine Mannschaft, da gehört ja der Aufsichtsrat dazu, da gehören ja viele Menschen dazu in so einem Verein, um eine Stimmung zu erzeugen, die nachher auch positiv auf den ganzen Verein sich ausstrahlt, um das Ziel Aufstieg, denn ein Fußballverein definiert sich über 90% über den Erfolg, sage ich mal. Ne? Und deswegen muss man dieser Crew oder dieser Mannschaft auch erstmal oder dem Klaus auch Zeit geben. ne, das auch in die Wege zu leiten.
Du bist ja jetzt seit September da, Klaus. Mhm. Wie hast du denn die ersten Monate hier erlebt?
Ja, es ist natürlich eine ganz andere Situation als bei meinen Clubs, bei denen ich vorher war. Erstmal schon von den finanziellen Möglichkeiten ist es eine andere Geschichte. Werder war auch schwierig. Wolfsburg war natürlich komplett anders, aber auch eine ganz große Herausforderung. Also so viele Personalthemen wie in Wolfsburg hatte ich hier nicht. So, und ich habe es aber auch jetzt so gehalten, wie in der Vergangenheit auch, erstmal zu schauen, die Organisation kennenzulernen, die einzelnen Personen kennenzulernen. So, aber wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir eine gute Führungsmannschaft haben, dass wir auch eine interessante Mannschaft haben, die einen sehr guten, die gut miteinander lebt, die was erreichen wollen. Wir haben jetzt uns auch die Zeit gelassen, dass Spieler zurückkommen konnten und dass wir sie einbauen konnten. Und jetzt geht es langsam voran. So, aber auf der anderen Seite steht eben das große Ziel, Aufstieg. Damit sind eben die Erwartungen auch verbunden. So, das Ganze drumherum, wir sind hier in einem tollen Stadion, aber trotzdem sind die ganzen, ich sage jetzt Infrastruktur, ne, das sind viele Dinge, die natürlich sehr viel besser sein könnten und die sich entwickeln müssen. Also um es kurz zu machen, es gibt eine Menge zu tun. Und dennoch haben wir natürlich alle die Hoffnung, dass in dieser Stadt, in dem Verein, dieses Potenzial trotzdem steckt. Aber das muss die Stadt und das muss der Verein noch beweisen. Und dafür brauchen wir einfach diese Unterstützung. Ob das von unseren Sponsoren ist, ob das von unseren Zuschauern ist, ob von unseren Fans ist. Leider können sie uns im Moment nicht so richtig helfen. Von den Medien. Also wir brauchen eben dieses, wie heißt das schon, Commitment der aller, um Fortuna wieder zurückzubringen. So, und das, also mir macht die Aufgabe unheimlich viel Spaß, die mit den handelnden Personen, die Spieler sind unheimlich willig, würde man sagen, oder sie wollen den Erfolg, sie wollen alles dafür tun und wenn man sieht, wie sie sich freuen jetzt nach den Siegen und selbst nach dem Tor in der 90. Minute, auch wenn es das 3-0 ist, also das ist alles unheimlich positiv und trotzdem ist es jetzt weg von der Fortuna, sind es eben ganz seltsame Zeiten, ne? Ohne Zuschauer, mit all den immer wieder neuen, auch finanziellen Problemen. Immer wieder müssen wir neue Berechnungen anstellen. Und das verlangt schon eine Menge. Auf der einen Seite Improvisation, aber eben auch, ja, auch Weitsicht, eben um die Pläne eben für die nächsten Jahre eben zu erstellen.
Thomas, was glaubst du? Was ist mit Fortuna Düsseldorf möglich?
Ja, wie gesagt, wenn jetzt den Fokus auf die jetzige Saison, man sieht ja, sie haben sich gefangen. Ich habe da eben schon gesagt, die ersten Spiele waren wirklich grenzwertig, sage ich jetzt mal. Ich sehe es jetzt auch ein bisschen als Fan, als Zuschauer. Ich meine, deine Übertragungen sind ja auch legendär. Ne? Du bist ja auch nicht, du jubelst ja auch nicht von der ersten bis zur 90. Minute. Ne? Nein, wir sind ja Fußball. Wir wissen es ja. Das war Fußballarbeiten, da war keine Begeisterung, da war keine Spielfreude war da. Und jetzt die letzten Spiele, ne, sieht man wieder einen Fußball, den man sich anschauen kann. Ne, da ist Bewegung im Spiel und man sieht es, wie Punkte jetzt ein. Nee, warte mal.
23.
23 punktgleich mit dem, ne, glaube ich, mit Bochum, ne? Mit Bochum. Man ist voll im Soll. Und denn, wie gesagt, es gibt keine dominante Mannschaft in dieser Liga. HSV hat wieder die gleichen Schwierigkeiten wie in den letzten 2-3 Jahren. Na, dann hat man Fürth, ne, wo man gesagt hat, die spielen so einen tollen Offensivfußball, dann verlieren die zweimal. Also von daher eine gewisse Kontinuität, eine Stabilität reinbringen, dann ist man dabei, wenn man diese Stabilität hat. Man hat ja auch wirklich auch ein paar Alternativen jetzt im Kader. Jetzt kommt ja noch der Junge, ne? Der Emma, ne? Kommt genau. Der kommt ja auch, ne? Der ja auch im letzten Jahr schon bewiesen hat.
In der Jola Kutris,
ja, das hat auch noch nicht ganz viel. Den kenne ich nicht, nicht beurteilen. Aber
macht einen guten Eindruck im
Training. Der hat ja auch ein paar Tore gemacht, torgefährlich, ne? Und dann sieht das eigentlich ganz, ganz gut aus vom Trend.
Klaus, du wolltest was sagen dazu?
Ja, nee, zur Einschätzung unserer Mannschaft. Also wenn man das, Thomas hat das schon richtig gesagt, also in der Liga, erstmal muss man sich an diese Liga gewöhnen. Es ist wirklich ein anderer Fußball. So, und da muss man sehr, ich glaube, man muss als Mannschaft immer agieren. Man muss wirklich sehr viel Wert eben auf eine gute defensive Einstellung muss man legen. Man muss diesen Kampf annehmen, das sind zwar so Schlagworte, aber das ist wirklich wahr, egal ob man in Karlsruhe antritt oder wie jetzt am letzten Sonntag bei St. Pauli. Und dennoch ist in der Mannschaft doch eine Menge Interessantes zu finden. Insbesondere natürlich auch, egal ob das vorne mit Ruven Hennings, den kennen wir, Kenan Karaman kennen wir, das wissen wir, aber dann haben wir David Kovnatski, also da bin ich sehr gespannt und das ist eine große Aufgabe, wirklich ein Spieler, der dieses Potenzial hat, aber was wirklich immer noch ziemlich verschüttet ist. Das müssen wir freigraben, ne? Das ist eine große Aufgabe. Ja, aber jetzt auch mit Pettersen, der gute Ansätze in all seinen Stationen gezeigt hat und den jetzt wirklich da durchzubringen. Oder ganz interessant natürlich Spieler wie Shinta Appelkamp, ne, aus der Jugend. Ne, dass wir das mal, das ist immer ganz wichtig. Wenn wir über uns gesprochen haben, wir sind Spieler aus der Jugend. Ne, was kann es Schöneres geben für die Fans, wenn man diese Spieler entwickeln kann? So. Und da haben wir noch ein paar andere. Da hätten wir einen Jamil Siebert, der da anklopft. Und viele andere, die Christoph Klarer in der Innenverteidigung, Kevin Danso, der uns leider nicht gehört, den wir nur ausgeliehen haben, aber der das sehr, sehr gut macht. Also man sieht schon, Flo Kastmeier im Tor, der das insgesamt gut löst, aber der auch noch nicht fertig ist. Das zeigt eben auch solche Geschichten wie jetzt mit der roten Karte, wo wir mit dem Kopf schütteln. So, das zeigt, dass es trotzdem noch junge Menschen sind, die trotzdem noch Fehler machen. So, und trotzdem, und das ist unsere Aufgabe, das eben hinzubekommen, so, und dass das irgendwann, dass sie mal ihr ganzes Potenzial eben ausschöpfen können. So, und da haben wir ein paar von. So, und das ist, da hoffe ich eben, dass wir das hinbekommen und da diese Mannschaft wirklich das Potenzial eben auch im Wort oben mitzureden.
Wir kommen so langsam zum Ende. Ich möchte euch gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Die mussten bisher alle beantworten, die erste Frage. Was würdet ihr gerne können, könnt es aber überhaupt nicht?
Also ich ein Instrument spielen.
Blockflöte.
Von Schlagzeug, Saxophon, Cello. Nein, aber das finde ich toll, wenn jemand ein Instrument beherrscht. Also das würde ich gerne können.
Klaus?
Ja, also ich kann auch kein Instrument
spielen. Golf spielen?
Golf spielen wäre sowas. Ne?
Was Nein.
Danke. Das hat mein Bruder, ne?
Ja. Du hast mir auch kein Angebot gemacht. Wenn er mir kein Angebot macht, ne, dann kann ich auch mal viel.
Ich hatte vor kurzem so eine Frage.
Ja.
Nee, aber, oder? Ja, aber das ist, ich weiß gar nicht, aber das ist eben etwas, wo man eben auch als Kind rechtzeitig kommt man damit in Kontakt, und das bei uns war es eben mit der Fußball, und das war auch gut so. Ne? Ich glaube, mit Klavierspielen, glaube ich, hätten wir nur halb so viel Freude.
Nein, und
gehabt.
Ist ja auch toll, glaube ich, wenn man das dann ganz.
Und die anderen auch. Ja,
auch wenn man es beruflich macht, dass man das sein ganzes Leben machen kann, ne, sage ich mal. Das ist ja auch gut. Beim Fußball ist man ja biologisch begrenzt, ne, sage ich mal. Da ist Mitte 30.
Oder
ne?
Du wirst Funktionär hinterher.
Ja, nein, das ist ja.
Das ist ja das Schöne gut. Bei mir.
Bei mir hat es ja. Durch das Trauma da nach unserem Abstieg ist das in einer anderen Richtung gegangen. Ne? Das hätte ja auch anders sein können. Ne? Aber das ist ja auch eine tolle Sache. Weil mit jungen Leuten, ne, man hat noch diese die Aufmerksamkeit, das ist ja auch wie eine Droge, sage ich mal. Und wenn es dann noch wie der Klaus, ich meine, gut, das war ja ein Wechselbad der Gefühle. Du steigst ab mit Fortuna, ne, deine erste Trainerkarriere, das ist ja auch hart, ne, sage ich mal. Peter Neururer ist ja noch erfolgloser gewesen.
Ich könnte.
Oder nicht? Der hat noch einen schlechteren Schnitt gehabt.
Ich könnte und werde behaupten, mit mir wäre das nicht besser.
Nein, richtig, hast du vollkommen recht. Nein, aber.
Niemand wird das widerlegen können.
Ja, und dann nach Bremen zu gehen, wo so viele Erfolge zu feiern, ne, das fällt einem ja nicht in den Schoß. Ja. Da muss man ja auch was dazu tun. Ne? Ist natürlich auch ein Teamwork, aber das ist schon eine tolle Geschichte. Ja. Ne?
Beim Klavierspielen muss man im richtigen Moment auf die richtige Taste drücken.
Genau.
Ne?
Ja.
Und im Fußball muss man im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Das ist also, gibt Parallelen.
Ja, sicher.
Wie könnt ihr entspannen?
Entspannen kann man wirklich beim Golfspielen kann man entspannen oder mit meinen Töchtern zusammen zu sein. Da kann man Zeit zu verbringen. Da kann ich eigentlich auch am besten entspannen.
Viele, viele Dinge. Ich habe das Glück gehabt, jetzt auch wirklich mal eine Auszeit nehmen zu können. So. Und dann, wenn man Zeit für andere Dinge hat, eben, was weiß ich, ob man Fahrradtouren macht. Wir haben die Schlösser der Loire, haben wir uns als Fahrradtour angeschaut und gemacht. Wandern, das. Aber ich habe, Golf haben wir schon gesagt. Und dann habe ich noch, da wo ich mich auch sehr gut entspannen kann, ist mein Hobby, was ich über viele Jahre habe, das sind die Pferde, die Galopper, ne, wo man was auch immer spannend ist, aber trotzdem entspannt auch. Und das ist eigentlich das Schöne, das Wort Langeweile, kenne ich eigentlich so richtig nicht.
Ja, ist doch schön, wenn man das sagen kann, auf jeden Fall. Was wärt ihr gerne, wenn ihr daran glaubt, ihr müsst ja auch nicht daran glauben, wiedergeboren werdet, und zwar als Tier? Uwe Klein hat gesagt, er wäre gerne die Katze seiner Frau. Habt ihr auch sowas? Ich wäre gern Bär.
Also ich wäre jetzt nicht der Schoßhund einer Spielerfrau, sage ich jetzt einfach mal. Könnte zur Katze aber, jetzt, ne? Thomas, nein, das ist doch langweilig, immer im Stadion und so, ist doch blöd.
Hast du ja schon gehabt, im Stadion
immer zu sein. Ja, genau, ne, was wäre ich von Tier? Ja, gute Frage. Faultier. Ich habe mich genug bewegt.
Okay, Klaus,
das kannst du aber, wenn Uwe sagt, er wäre gerne die Katze seiner Frau, dann gehe ich ja mal davon aus, dass sie verwöhnt wird. Ja, das und auf jeden Fall, so, dann wäre ich gerne Rennpferd bei mir. Ne? Also unsere Pferde wären auch verwöhnt. Ja. Also denen geht es auch gut. Ja. Das wäre auch was, ja.
Wer war euer bester Mitspieler?
Mein Bruder. Das ist auch gar nicht, das ist auch jetzt gar nicht, um ihm zu schmeicheln oder sonst irgendwas, weil er einfach. Ich habe mit sehr vielen sehr, sehr guten Spielern gespielt. So und aber Thomas gehört auch zu den sehr guten Spielern. Und dann kam noch dazu, dass er dann aber auch abgespielt hat, wenn er dachte, das ist der Moment. Also völlig ohne Egoismen und so weiter. So und da ist keiner frei, ne, davon. Und von daher war es einfach ja, das Schönste, eben mit seinem Bruder zu spielen. Also von daher würde ich das so klar sagen.
Ja. Jetzt stehst du unter Druck, Thomas.
Nee, sehe ich genauso. Also ich habe auch mit meinem Bruder am liebsten gespielt, ne, weil er einfach auch unheimliche Sachen gemacht hat, als Mitspieler dabei zu sein, wie er gespielt hat, weil er unheimliche Dinge gemacht hat im Spiel und weil er einen auch dann dementsprechend eingesetzt hat. Er war oft eigensinnig, aber das muss man auch als Torjäger, muss man einen gewissen Eigensinn haben. Jetzt ist so, ist auch so, aber das ist ja, wie gesagt, das muss man haben, aber man muss auch, ich bin ja selber Stürmer und ich kann mich auch reinversetzen. Also den Eigensinn habe ich jetzt nicht so gehabt, nicht so ausgeprägt wie Klaus, aber Stürmer muss in gewissen Situationen eigensinnig sein und wie gesagt, einfach das technische Spiel, ne, Doppelpass und so weiter, diese Kombination, das war schon herausragend. Deswegen gebe ich das. Ja.
Mein Motto war, ich gehe auf Nummer sicher, ich mache es alleine.
Ja, genau. Ne?
Ja. War ein Scherz.
Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ne?
Ja. Okay, bester Gegenspieler, ich vermute mal bei dir, weil du hast es eben schon mal angedeutet, tatsächlich wahrscheinlich Diego Maradona, oder?
Ja, wobei er nicht mein Gegenspieler war. Ne? Okay.
Vielleicht gegnerischer Spieler.
Gegnerischer Spieler. Ja, ganz sicher, muss ich so sagen. Also
der war schon besonders, ne?
Der war schon besonders. Und später, um das auch nochmal zu sagen, weil das ja eigentlich so in der Fortführung ist, ganz sicher, wenn ich dann auf der Bank gesessen habe oder auf der Tribüne gesessen habe, gegen unsere Mannschaft, sicherlich Ronaldo. Ne, der eigentlich auch immer dann performt hat, wenn es sein musste. Das war auch schon beeindruckend.
Und zwar meinst du jetzt nicht Cristiano Ronaldo, sondern du meinst schon El Phenomenon, oder? Oder meinst du Cristiano Ronaldo, okay. Ja. Ich dachte, du meintest noch den von den Brasilianern.
Nein, weil den, das musste ich schmerzhaft erleben, dass der dann eben, wenn man irgendwo 2-0 führt und man braucht drei Tore, dann macht er drei Tore und macht so lange, bis er die geschossen hat. Also, dass das nicht immer funktioniert, aber sehr häufig. Also das ist schon ein außergewöhnlicher Spieler.
Thomas, bei dir?
Gut, ich müsste jetzt irgendwie sagen, ein Verteidiger, ob es Karl-Heinz Förster ist oder ne, der natürlich, ne? Ich meine, da habe ich auch einen Platzverweis mal gehabt. Ne, habe ich zuerst.
Was hast du gemacht?
Nee, das ist kurios. Ich habe Bernd Förster gefoult und dann anschließend noch Karl-Heinz Förster.
Wo du gerade schon mal dabei warst, ne, bei der Familie, ne?
Dann bin ich vom Platz geflogen. Nee, aber Rudi Völler war schon.
Ja,
Rudi war schon auch ein. Weil, was weiß ich, wir haben gegen 1860 gespielt. Haben wir 3-0 geführt, glaube ich.
4-0 sogar.
3-0 geführt und dann hat er, glaube ich, 4 Tore geschossen. Ja, nein, aber mit Rudi habe ich auch in der U21 zusammengespielt. Das war schon ein herausragender Spieler oder Gegenspieler dann. Also in auch einer Mannschaft. Ja. Ne? Also, obwohl wir auch nie so viele Kontakte im Spiel hatten, ne? War das schon wirklich die Tante Käthe, ne?
Da habe ich noch eine ganz fiese Frage hinten raus. Fortuna Düsseldorf oder 1. FC Köln?
Das ist doch keine fiese Frage, weil die Antwort Fortuna Düsseldorf ist.
Ja, klar. Ich habe mich in Kaiserslautern wohlgefühlt, das war eine tolle Zeit. FC war auch eine sehr gute Zeit, eine schöne Zeit, weil wir da auch sehr erfolgreich waren. Wieder, dass ich wieder mit dem Klaus auch dann wieder, wenn es auch nur ein paar Spiele waren, durch meine Verletzung, er ist ja dann gegangen. Aber Fortuna, wenn man viermal die Woche oder fünfmal die Woche als 16-Jähriger mit dem Bus zum Verein fährt, dann hat man einfach eine ganz andere Beziehung und in dieser Stadt lebt und dann auch noch gespielt hat.
Klar, Fortuna Düsseldorf. Ja, deswegen wäre es ja auch schön, wenn man das ja, wieder zu alter Größe
ja, wenn man das wieder,
bewegen könnte. Nee, das ist schon. Nein, das ist ja, deswegen ist das gar keine fiese Frage, weil ich glaube, dass das Fans oft natürlich anders sehen. Aber für uns war das eigentlich zu allen Zeiten oder vom 18. Lebensjahr an unser Beruf. Und wenn man dann auch bei einem anderen Verein spielt, glaube ich, dann hat man auch eine große Verantwortung, auch den Fans des jeweiligen Clubs gegenüber. Ne? Und da muss man sich, glaube ich, auch total damit identifizieren und muss alles dafür tun und muss Vorlieben, die man hat, die muss man hinten anstellen. Ne? Aber trotzdem bleibt natürlich, das so wie Thomas das ja gesagt hat, bleibt das dann trotzdem der Verein, mit dem man aufgewachsen ist, wo man in der Jugend gespielt hat, die ersten Spiele als Profi gemacht hat. Das ist dann was Besonderes. In der Heimatstadt sowieso, das bleibt was Besonderes.
Und dann noch so erfolgreich war an den Anfängen. Ne? Das waren ja auch in der Neuzeit, in Anführungsstrichen, die größten Erfolge des Vereins. Ne? Das kommt noch dazu. Ne?
Das stimmt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, aber kurzweilig. Ja. Ne? Wir haben lange gequatscht. Ne? So. Ja.
Das haben wir, aber kurzweilig, das trifft es
jetzt nicht. Das ist ja. Ja, gut. Wir sind eigentlich, also wir müssen schon dazu animiert werden, weil wir lassen die alten Zeiten also nicht so oft
wir sind jetzt
hochleben, also dass wir da immer in der Vergangenheit uns bewegen. Genau. Sondern
wir haben selten unsere alten Trikots an.
Ja. Gibt es noch welche?
Nur mal die Stutzen, wenn es kalt ist. Nein, ist jetzt auch ein Scherz.
Habt ihr noch alte Trikots?
Das war ja auch eine völlig andere Zeit. Ja. Es gab ja nicht das Trikot mit der Nummer
genau.
Und dem Namen, sondern
es gab ja auch keinen Trikottausch.
Die Trikots wurden immer wieder neu ausgeteilt von 1 bis 11. So. Ja, und genau, wer Karl Heidelberger, wem das noch ein Begriff ist, der alte Zeugwart, also der wäre nie auf die Idee gekommen, einem mal ein Trikot zu geben, sondern die wurden immer wieder eingesammelt. Also von daher hatte man ja gar nicht diese Vielzahl von Trikots, so wie es heute ist. Ein Trikottausch ist eine Normalität. So, da wo man getauscht hat, das war die Nationalmannschaft, da habe ich immer noch ganz viele Trikots. Und die sind auch nicht nur aufgehoben worden, sondern mein Sohn hat die wunderbar genutzt, wenn er dann mit seinen Freunden, haben die dann zusammen immer im Keller oder draußen, haben die dann eben immer Weltmeisterschaften ausgespielt. Ja, in Originaltrikots. Ja, und da sind sie auch wirklich gut eingesetzt gewesen.
Ich habe auch, komischerweise habe ich auch kein Trikot mehr von der Fortuna, auch nicht dieses legendäre da haben wir ja getauscht. Ne? Aber das Trikot habe ich noch mit der Nummer 7, ich weiß jetzt nicht, wer die Nummer 7 war.
Mal nachschauen.
Weil ich habe so eine Kiste bzw. so eine Tasche und da war ein Kölner Fan, der wollte hat gefragt, ob er ein Trikot haben kann und dann habe ich ihm ein Trikot geschickt.
Das Fortuna-Trikot?
Nein, das Barcelona? Nee, das ist ein Kölner Trikot. Zeit, da habe ich noch ein paar Trikots in meiner Tasche, aber von Fortuna habe ich keins mehr. Aber wie gesagt, das Trikot aus Barcelona, beziehungsweise aus Basel gegen Barcelona, das habe ich noch gefunden. Aber die Nummer 7, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Johann Neeskens? Nein, er hat nicht 7, ne? Krankel wahrscheinlich auch nicht, ne?
Der hat auch nicht 7 gehabt, oder? Ich schenke dir mal ein Fortuna-Trikot jetzt.
Ja, gerne.
Zu Weihnachten vielleicht.
Nee, weil wir haben ja am Anfang der Saison haben wir ja ein Foto gemacht, ne? Irgendwie so ein, ne? mit dem Rufen, da habe ich ja so ein Foto gemacht, ne? Ob ich ein Trikot mitbringen kann. Ne? Ich hab keins aus dieser Zeit, ne? Ich weiß gar nicht, wo sie das aufgetrieben haben. Ne?
Ach, da gibt es doch bestimmt noch Fans, die Trikots haben.
Ja, nein,
da gibt es ganz sicher. Ja, aber wir sind eben auch so häufig umgezogen und dann irgendwo sind sie dann.
Ja gut, du hast ja auch...
Das eine oder andere ist dann sicherlich auch mal verloren gegangen.
Wir haben jetzt auch keine Fotos, die wir da zu Hause hängen haben. Spielsituationen du auch nicht. Na gut, du hast deinen Schuh von der Europameisterschaft, ne? Was ist das, ein goldener Schuh? Das ist ein goldener Schuh. Goldener Schuh, ne? 3 Tore geschossen, aber so, dass wir hier Pokale zu Hause rumstehen haben oder oder im Keller oder so. Also jetzt im Partykeller oder wie auch immer.
So. Hast du einen Partykeller? Hast du mich noch nie eingeladen?
Nee, da kommst du auch nicht rein. Du hast mir ja kein Angebot gemacht, deswegen kommst du da auch nicht rein.
Ihr merkt, es wird schwer, nicht diesen Podcast zu beenden. Wir geraten schon wieder ins Plaudern.
Ja.
Aber nochmal vielen, vielen Dank wirklich für die Zeit und für diese schönen Geschichten, die ihr erzählt habt.
Gerne.
Okay, ja, bitteschön.